SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilon. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der an die 800 Kinderlieder geschrieben hat. Wer in Deutschland Kind war oder ist, der kann mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest einige davon mitsingen oder wenigstens mitsummen. Hallo und herzlich willkommen, Rolf Zukowski.
Hallo und danke für die Einladung, bin gern dabei.
Herr Zukowski, an die 800 Kinderlieder, stimmt diese Zahl wirklich? Das ist ja, ich habe das mal überschlagen, so als hätten Sie quasi 2,5 Jahre lang jeden Tag ein Kinderlied komponiert.
Also ich zähle nicht täglich meine Lieder, auch nicht täglich meine Sorgen, wie Peter Alexander es so schön gesungen hat. Ich glaube, richtig kindliche Lieder sind es vielleicht 500, 600, aber andere Lieder handeln eben auch von Kindern und sind eher für Erwachsene geschrieben. Und dann mag die Zahl 800 auch richtig sein.
Also es ist jedenfalls eine beeindruckende Zahl. Sie sind 74 Jahre alt, Sie machen seit über 50 Jahren Musik. Ihr berühmtestes Kinderlied oder zumindest eines, das wirklich sehr, sehr viele unter den Hörerinnen und Hörern auch kennen werden, ist vielleicht das Lied In der Weihnachtsbäckerei.
Das vermute ich auch, ja.
Und das wird natürlich gerade in dieser Zeit in vielen Kindergärten, in vielen Familien gesungen oder zumindest gehört. Herr Zukowski, wie ist es denn bei Ihnen? Sie haben 3 Kinder, Sie haben 4 Enkelkinder. Singen Sie das Lied in Ihrer Familie eigentlich auch?
Oh ja. Ich habe übrigens jetzt, meine Frau, auch 5 Enkelkinder. Wir haben im Juli ein 5. Enkelkind bekommen. Aber das singt und backt noch nicht.
Also ein wichtiges Update.
Also beim Backen wird gesungen, das ist ganz klar. Wir singen sowieso sehr viel in der Familie, immer sehr anlassbezogen und ganz spontan. Und in unserer Küche, da waren ja die Kinder damals sehr klein, da ist das Lied tatsächlich auch uraufgeführt worden.
Uraufgeführt, also gleich getestet an der Zielgruppe,
ja,
in der eigenen Familie.
Ich hatte es ja im Auto geschrieben, weil ich am Autotelefon gehört habe, 1986, auf der Rückfahrt von Bochum, von einem Konzert, wir backen hier, wann bist du denn zu Hause? Und ich habe gesagt, ja, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber ich denke an euch. Und dann ist auf der Fahrt tatsächlich dieses Lied entstanden.
Also der Papa ist nicht zu Hause, aber er komponiert im Auto.
Ja, und da ich selber nicht unbedingt ein guter Bäcker bin, in der Küche war immer zu wenig Platz für mich, ich konnte immer nur zugucken und naschen, ist das Rezept auch ein bisschen chaotisch geworden. Sie kennen das doch, oder? Brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckerde und ein bisschen Zimt? Das stimmt, alles frei erfunden, aber man kann es tatsächlich backen. Das ist ein Ding, hätte ich nie erwartet. Ich habe gedacht, es gibt ein Bäckerchaos. Das Einzige, was in Kekse oder Plätzchen wirklich nicht hineingehört, ist Milch. Aber es reimt sich so gut auf Knilch. Und darum ist in meinem Rezept Milch drin. Ich würde sagen, 2, 3 Tropfen können auch nicht schaden.
Also Milch und Knilch ist wirklich ein ganz toller Reim. Ich habe auch eine 5-jährige Tochter. Ich kenne diesen Reim wirklich zu Genüge.
Sie sind der Knilch, ne?
Ach, ich bin natürlich der Knilch als Elternteil in diesem Lied.
Und es gibt ja keine Knilchen, ne? Das ist ein genderfreies Wort.
Also ein Wort, das es auch problemlos in die Gegenwart schafft.
Ich glaube,
wir sprechen später nochmal über dieses Lied. Wenn Sie morgen Weihnachtslieder singen, dann wird es ja nicht nur Ihr eigenes Lied sein, nehme ich mal an. Was ist denn so ein anderes Lied, das Sie gerne in Ihrer Familie zu Weihnachten singen?
Also vor dem Tannenbaum ganz traditionell O du Fröhliche mit 3 Strophen. O Tannenbaum. Und manchmal noch alle Jahre wieder, aber die Enkelkinder sind meistens zu ungeduldig und dann bleiben wir bei 2 Liedern. Meine eigenen Lieder erklingen dann eher wieder am ersten Weihnachtstag, wenn Besuch kommt und ich mit der Gitarre und vielleicht auch mit meinen Kindern am Klavier ein bisschen was Eigenes singe. Aber am Heiligen Abend nicht.
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute mit Rolf Zukowski. Er hat unzählige Kinderlieder geschrieben, aber auch Musik für Erwachsene. Wir sprechen mit Rolf Zukowski über seine Musik, darüber, was ein gutes Kinderlied ausmacht, aber zum Beispiel auch darüber, wie man mit schwierigeren Momenten im Leben umgehen kann und daraus vielleicht sogar noch etwas lernen kann. Jetzt spielen wir erstmal Musik, und zwar von Sting, den Titel The Burning Babe. Und damit Sie wissen, was das mit Weihnachten zu tun hat, Sting vertont hier ein Gedicht des Jesuitenpriesters Robert Southwell aus dem 16. Jahrhundert. Es handelt von einem Wanderer, der in einer kalten Winternacht durch den Schnee stapft und plötzlich überrascht feststellt, dass ja Weihnachten ist.
A Zion hoary winter's night, just shivering in the snow. Surprised I was with sudden heat, which made my heart to glow. And lifting up a fearful eye to view what fire was near, a pretty babe all burning bright.
SWR 2 Tandem, bei uns ist Rolf Zukowski. Seit über 50 Jahren macht er Musik, die viele von uns seit Kindesbeinen begleitet. Herr Zukowski, morgen ist Heiligabend. Sie selbst als Kind in den 50er Jahren, erinnern Sie sich, was war denn so das Schönste für Sie an Weihnachten? Also worauf haben Sie sich als Kind am meisten gefreut?
Also wir waren ja in einem Mehrfamilienhaus. Das heißt, also man musste immer ein bisschen schauen, dass man nicht zu laut ist. Aber ich habe mich immer am meisten auf Singen gefreut. Denn unsere Familie war sehr sangesfreudig. Mein Vater hat übrigens Mundharmonika gespielt. Er war Seemann und hat uns über den etwa 6-7 Meter langen Flur mit ihr Kinderlein Komme zum Tannenbaum geführt. Das war wirklich für mich das Schönste. Die Bescherung war auch schön und Geschenke natürlich als Kind. Das ist Weihnachten. Aber ich fand tatsächlich diese Einstimmung immer ganz besonders schön. Der Tannenbaum, der schon durch die Scheibe der Tür leuchtete. Mein Vater war allerdings auch, weil wir ja einen Ofen hatten, so einen Kanonenofen, wie er früher üblich war, ein großer Heizer. Und manchmal glühte der Ofen mindestens so sehr wie die Kerzen. Und wir haben ein bisschen Angst bekommen, dass da vielleicht mal was passiert. Aber es ist immer gut gegangen.
Ja, danach wollte ich jetzt fragen. Also es gibt ja auch die Dinge, die dann wieder erwarten passieren können. Also es gibt die Idee vom harmonischen Fest und dann passiert ja doch manchmal etwas, was das Ganze so ein bisschen stressig macht. Ja. Also sei es, dass die Erwartungen zu hoch sind, dass der Ofen zu heiß ist, wie Sie es gerade gesagt haben, oder dass ein betrunkener Onkel in den Weihnachtsbaum stürzt oder zumindest eine Katze war es bei uns mal in Weihnachten. Was war denn so das Schlimmste, was bei Ihnen mal an Weihnachten passiert ist, als Kind oder Erwachsene?
Also ich kann kein Einzelereignis sagen, aber mein Vater und die Großeltern waren nicht immer wirklich harmonisch miteinander. Und das war oft belastend, vor allem für meine Mutter. Diese Spannung, die da in der Luft lag, die war eigentlich jedes Mal wieder so, dass man sich nicht so ganz freuen konnte. Aber durch die Geschenke, durch das gemeinsame Singen und dann auch Essen, übrigens meistens Kartoffelsalat mit Knackwurst bei uns, war das dann doch letztendlich harmonisch. Ich kann nur sagen, es gibt ein Ereignis, das ganz komisch umgekehrt mir im Gedächtnis. Ich habe mich zum ersten Mal über ein Geschenk gefreut, das ich nicht selbst bekommen habe, nämlich als meine Schwester, die ist 1,5 Jahre jünger, ein Fahrrad bekommen hat. Ich weiß noch, wie ich mich darüber so riesig gefreut habe. Ich weiß nicht warum, aber das ist somit die intensivste Erinnerung an meine Kinderzeit, damals ja schon Jugendzeit, in Hamburg-Winterhude.
Ja, wahrscheinlich hieß es, dass Ihre Schwester nicht mehr ihr eigenes Fahrrad, also ihres, Herr Zukowski, ausleihen
ganz,
wollte.
Ganz so egozentrisch war ich dann doch wieder nicht. Nein, ich glaube, es war tatsächlich sowas wie Mitfreude und die ist ja auch schön.
Ja, was ganz Wichtiges an Weihnachten. Mhm. Sie haben ein Lied geschrieben, das die Kindergärten in diesem Land in puncto Weihnachtslied einmal wieder in diesem Jahr ziemlich dominieren dürfte, nämlich in der Weihnachtsbäckerei. Mhm. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen bereits. Jetzt würden wir es einfach mal gerne hören von Ihnen, wenn es möglich wäre. Würden Sie es einmal anstimmen für uns?
Also ich erinnere mich jetzt mal daran, wie ich in der Adventszeit 1986 von Bochum nach Haus gefahren bin und das Lied im Auto gesungen habe. Da habe ich natürlich nicht gleichzeitig Gitarre gespielt. Und es muss ungefähr so geklungen haben. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Und Sie merken schon, diese Melodie ist es nicht.
Ist sie wirklich nicht? Ich dachte
nein,
das auch gar nicht. Ich singe die automatisch mit, als Vater einer Kleinen.
Aber so habe ich es tatsächlich zuerst gesungen. Und mein Sohn, der kleine Andreas, hat zu Hause die Melodie dann so verändert, wie heute wirklich jeder sie kennt. Also er ist der Mitkomponist. Und er hat es dann so gesungen. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und ran. Und jetzt singen bestimmt zu Hause schon alle mit, oder? In der Weihnachtsbäckerei. Darf man eigentlich als Moderator auch mitsingen beim
SWR? Ich habe mir das auch gerade überlegt.
Gibt es manche Leckerei? Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Tja, und diese 300 Kilometer von Bochum nach Hamburg, die haben ausgereicht, um das Lied fertig zu texten und auch zu singen. Ich habe wahrscheinlich im Auto noch lauter gesungen als jetzt eben. Aber das Lied lebt eben davon, wie viele wirkliche Kinderlieder, dass man sie unbegleitet singen kann, dass man nicht unbedingt eine Band braucht oder ein Klavier, eine Gitarre, sondern einfach so lossingen kann. Und ich freue mich sehr, dass es bei diesem Lied offensichtlich ganz vielen Menschen Kindern und Erwachsenen immer noch Freude macht.
Ich finde die Vorstellung auch sehr schön, dass Sie sich von Ihrem Sohn da haben korrigieren lassen, von dem Andreas. Ist das was, was so gängig war bei Ihnen in der Familie, dass Sie einander zuhören und dann nicht abblocken und sagen, ich bin doch der Papa, also du darfst mir jetzt nicht reinreden?
Nee, es war schon wirklich so, dass wir das öfter mal erlebt haben, dass ich mit einem Entwurf kam und dann meistens mein älterer Sohn, der Alexander, der übrigens inzwischen ein sehr erfolgreicher Songwriter ist für Sarah Connor und Udo Lindenberg und Sascha und Alvaro Soler und so weiter, der hat mich meistens textlich korrigiert und hat mich auf Schwächen hingewiesen. Und dann haben wir manchmal gemeinsam dran gearbeitet. Ich kann jetzt aber kein Beispiel mehr nennen. Aber diese Veränderung der Weihnachtsbäckerei, das war ja unser damals knapp dreijähriger Andreas. Der hat tatsächlich auf dem Weg nach oben, wir wohnen auf zwei Etagen, auf der Treppe die Melodie anders gesungen als ich. Und ich habe dann gedacht, na, du hast recht, so ist besser.
Sie haben das Lied in der Weihnachtsbäckerei 1987 bei Wetten, dass gesungen und darüber ist das Lied dann quasi so eine Art Volkslied geworden.
Genau.
Wenn ich da hinhöre, ist es ja auch ein Lied über das Unperfekte im Leben. Also, dass man auch mal Experimente wagen soll, dass das Rezept, das eigentliche Rezept vielleicht nicht immer die ganze Wahrheit ist. Das höre ich jetzt daraus. Was haben Sie denn hineingelegt in den Song? Also, gibt es da auch so ein Thema, das für Sie wichtig ist?
Also, vor allem den Spaß am Backen. Und natürlich auch Humor. Ich meine, wenn was schief geht, dann darf man den Humor nicht verlieren. Wenn die Plätzchen verbrannt sind, dann schüttelt man sich einmal ganz kurz und fängt wieder an. Aber ich wollte ganz gern die Atmosphäre, den Duft, den es gibt durch das Singen der Zutaten, auch in dem Lied immer wieder spüren. Und ich glaube, das hat das Lied auch so volkstümlich gemacht. Übrigens muss ich bei Wetten, dass eine Anekdote erzählen. Cher und Anita Ekberg waren bei Wetten, dass in schwarzen Dessous aufgetreten. Und am nächsten Tag standen die Zeitungen voll, dass man Wetten, dass mit Kindern nicht mehr gucken kann. Und da hat mich die Redaktion angerufen, ob ich einen Auftritt mit den Kindern vorziehen könnte. Der war eigentlich für kurz vor Weihnachten geplant. Und dann sind wir tatsächlich, glaube ich, vor dem zweiten Advent aufgetreten und hatten die Chance, dieses Lied in der Saison noch so populär zu machen. Ich war sozusagen der Familienretter für Thomas Gottschalk, der ja jetzt gerade auch Jubiläum gefeiert hat. Und vielleicht erinnert er sich sogar selber noch daran.
Also ein unverhofftes Glück und für uns alle die Möglichkeit, dieses Lied zum ersten Mal zu hören. Wir hören jetzt von den Prinzen ein Lied. Wir sprechen gleich weiter mit Ihnen, Herr Zukowski. Jetzt die Prinzen mit Entscheidungsschwierigkeiten.
Sorten Joghurt stehen im Regal. Schokofrüchte, Zimt, ich hab die Qual der Wahl. Unter meinen Achseln fehlt Deodorant. Nehm ich Meeresfisch oder männlich markant? Ess ich heute Pizza, Sushi oder Wurst? Cola, Wasser, Bier, wie lösch ich meinen Durst? Welches Handy, welche Nummer, welche App? Ich komm hier nicht mehr mit, ich fühl mich wie der letzte Depp. Dieses Meer aus Möglichkeiten kann mir Kopfschmerzen.
Musik von den Prinzen. Der Titel Entscheidungsschwierigkeiten war das.
Oh ja, die Prinzen. Ich sah sie gerade zuvor mir. Die haben ja zu meiner Echo-Verleihung für das Lebenswerk ein Medley aus meinen Liedern gesungen. Und das war wunderbar. Eigentlich die schönste Rede, die ich je gehört habe, gesungen natürlich. Und ich sah sie gerade nochmal wieder so vor mir stehen. Eine ganz wunderbare Gruppe.
SWR 2 Tandem, heute mit Rolf Zukowski. Er schreibt Kinderlieder, die sicher die meisten kennen werden. Von Stups, der kleine Osterhase, bis Wie schön, dass du geboren bist. Herr Zukowski, blicken wir ein bisschen zurück. Sie haben drei Kinder großgezogen und da muss man als Eltern natürlich auch ran und Kinderlieder singen. Also abends zum Beispiel beim ins Bett bringen. Mhm. Ich selbst sehe das ja bei meiner kleinen Tochter, es ist gar nicht so einfach, Kinderlieder zu finden, wo weder der Erwachsene noch das Kind dann irgendwann sagen, ach, das will ich jetzt aber nicht nochmal hören und denen die Lieder schon zu den Ohren rauskommen. Wie war es denn um die Kinderlieder in den 70er Jahren bestellt, die Sie quasi so als Repertoire dann zur Verfügung hatten? Fanden Sie das zufriedenstellend oder eher mau?
Also ich bin ja aufgewachsen mit den Volkskinderliedern und Schlagern übrigens. Schlager von Bill Ramsey zum Beispiel, die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe, solche Dinge waren für uns auch Kinderlieder. Aber jetzt waren es natürlich dann die 60er Jahre. In den 70ern haben wir mit unseren Kindern ja zunächst eigentlich das wieder aufgefrischt, was wir als Kind auch kannten. Also der Mai, der lustige Mai und im Advent natürlich auch Ihr Kinderlein komm mit und ähnliches. Und mir war aufgefallen, dass meine Tochter Anuschka, die ist 71 geboren, diese schönen alten Kinderlieder aus einer Fibel, in der die Noten wie Bilder dargestellt waren, immer sang. Ich habe gedacht, so schöne alte Lieder. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach und alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Aber was hat das mit ihrem Leben zu tun? Und da ich vorher auch schon Songs geschrieben habe für Erwachsene, habe ich gedacht, komm, irgendwas muss dir doch mal einfallen, dass sie Kinderlieder singen kann, die auch mit ihrem Leben was zu tun haben. Und dann haben wir tatsächlich Hand in Hand die ersten Lieder gesungen, zum Beispiel Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. Und so hat tatsächlich Anuschka mir die Tür zu dieser Kinderliederwelt eröffnet, die dann ganz schnell sehr groß wurde.
Jetzt höre ich raus, dass Sie thematisch jetzt beim ersten Lied was ganz so aus dem Leben Gegriffenes genommen haben. Also mit dem Kind über die Straße gehen, ne? Da ist der Zebrastreifen. Erinnern Sie sich noch an andere Momente? Also was hat Sie denn so inspiriert zu diesen Kinderliedern? Wo kamen die Ideen her?
Also die wichtigste Idee kam tatsächlich von einem Freund, der Drummer meiner Schülerband The Beethovens, Peter Mietz. Und der hat Grafikdesign studiert und hat einen Kreis von Bildern gemalt, den er den Vogelkreis nannte. Und diese Bilder hat er gezeigt, als unser Sohn Alexander gerade im Bauch meiner Frau war. Sie war also schwanger 1974. Und ich habe ihn gefragt, ob ich diese Bilder vertonen darf. Und heute kennt, glaube ich, fast jedes Kind die Vogelhochzeit von mir mit der Geschichte des Pärchens, das sich findet, das ein Baby im Ei hat und dann ausbrütet und auch wieder loslassen muss. Das heißt, es ist von vornherein auch ein Familienstoff gewesen. Das hat mich am meisten inspiriert und hat mir dann die Tür zu vielen weiteren Liedern eröffnet.
Und hat auch ihr Leben gespiegelt, nicht wahr? Sie haben jetzt von Schwangerschaft gesprochen, also von Elternwerden und diesem Gefühl, dass man irgendwann auch wieder loslassen werden muss. Ja, kennen ja alle Eltern diesen Zwiespalt.
Genau, meine Kinderliederwelt war eigentlich sehr, sehr früh auch eine Welt der Eltern. Und es gab zum Beispiel in der Vogelhochzeit mit dem Schlaflied immer das Lieblingslied der Mütter und mit dem Lied Hallo Mama, Hallo Papa das Lieblingslied der Kinder. Und ich war immer glücklich, dass meine Lieder dann tatsächlich so wie in unserer Familie nicht nur im Kinderzimmer stattfinden, sondern tatsächlich Familienmusik werden.
Sie haben es eben schon mal erwähnt, Sie haben als Schüler für eine Band gespielt, nämlich die Beethovens. Ja. Da waren Sie Sänger und Gitarrist. Das klingt jetzt von der Anmutung eher nach Rock'n'Roll. Haben Sie das für Ihre Kinderlieder auch musikalisch genutzt? Also war das was, wo Sie gesagt haben, da habe ich was gelernt, wie man als Band spielt, wie man Musik macht? Oder waren das einfach zwei völlig getrennte Welten?
Nein, das ist wirklich ineinander geflossen. Wer sich mit meinem Kinderliedrepertoire beschäftigt, kann die Spuren der Beatmusik immer wieder finden. Und ich fand es sehr, sehr schön, vorhin Sting zu hören, den ich ja sehr, sehr bewundere. Der ist natürlich eher ein Jazzrocker, aber diese kraftvollen Dinge, die rhythmischen Dinge und auch eine Harmonik, die aus der Folk- und Beatmusik kommt, die ist in meiner Kinderliederwelt ja hörbar. Natürlich ist vieles auch so im Drei-Akkord-Bereich des klassischen Kinderliedes, aber vieles hat dann doch auch Ähnlichkeiten mit Songs der Beatles zum Beispiel.
So ganz klar war es ja gar nicht, dass Sie Musiker werden würden. Sie haben 1967 begonnen, Betriebswirtschaft zu studieren in Hamburg, haben Sie auch abgeschlossen 1972. Wann wussten Sie denn eigentlich ganz sicher, dass Sie Musiker werden wollen und es dann auch schaffen?
Also die Band The Beethovens war ja ein Jahr lang auf der Spur des Welterfolgs. Den haben wir nicht ganz erreicht, aber immerhin ein eigenes Album, auch Fernsehauftritte. Und mir war eigentlich schon klar, Musik ist eigentlich meine Welt. Aber davon zu leben, das war keine Perspektive, an die ich glauben konnte. Denn dazu muss man schon sehr erfolgreich sein. Über die Jahre hat sich dann gezeigt, dass die Musik doch trägt. Aber ich bin zwischendurch eben nach meinem Studium der Betriebswirtschaft. Die anderen Bandmitglieder haben auch etwas Bürgerlicheres studiert. Alle Volkswirtschaft oder Grafikdesign zum Beispiel. Aber ich bin dann ja gleich in einen Musikverlag gegangen. Der klassische Musikverlag Sikorsky mit einem ganz großen Repertoire. Und habe dort 2-3 Jahre gearbeitet. Dann habe ich gemerkt, nein, ich möchte frei sein. Ich möchte versuchen, mit Musik und von Musik zu leben. Und das ist dann Schritt für Schritt auch gelungen.
Sprechen wir noch mal ein bisschen darüber, wie Sie eigentlich zu Ihren Liedern kommen. Also zum Beispiel, wenn Sie komponieren, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt ein Lied schreiben. Was für eine Atmosphäre brauchen Sie denn da? Oder umgekehrt gefragt, gibt es etwas, was Sie wirklich stört? Also zum Beispiel, was die schlimmste Störung aus der Familie mal war bei Ihnen?
Also meine Kinder, bei denen kann ich mich wirklich nur bedanken, haben immer, wenn sie merkten, der Papa ist gerade irgendwie dabei, ein Lied zu erfinden, also komponieren haben sie das, glaube ich, nicht genannt, dann haben die tatsächlich mich in Ruhe gelassen. Das ist die größte Leistung meiner Kinder in ihrer Kinderzeit gewesen, dass sie nicht dazwischen gefunkt haben. Und ich glaube, das ist ihnen eigentlich auch sehr spät erst bewusst gewesen, dass dieses Stück, sich gegenseitig die Freiräume zu geben, auch seitens der Kinder für die Eltern möglich ist und nicht nur umgekehrt. Aber ich bin ja eigentlich gar kein richtiger Komponist. Ich bin eigentlich ein Liederfinder, der aufgrund von Textideen unweigerlich auch zu Melodien kommt. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch kein Gedicht geschrieben. Es fällt mir immer sofort eine Melodie dazu ein. Und ich habe in den ersten Jahren sehr, sehr viel an der Gitarre herumgeklimpert, wie man das so nennt, und Lieder geschrieben, die so typische Gitarristenkompositionen sind. Und dann, als meine Tochter Klavier spielte, habe ich gemerkt, ich sollte, glaube ich, sie nicht mit meiner Gitarre dabei stören und habe dann angefangen, so frei aus mir heraus und in mich hinein zu singen. Sehr oft beim Autofahren. Und so sind meine Lieder eigentlich immer mit dem Text und der Melodie gleichzeitig gewachsen. Und das oft in sehr, sehr unruhigen Umgebungen. Ich habe zum Beispiel manche Lieder auch im Zug erfunden und bin dann zwischen die beiden Wagen gegangen. Früher war es ja so, dass dazwischen noch so eine Zone war, wo es sehr laut wurde über den Achsen, ne? Oder der Kupplung.
Da ging man doch zum Rauchen hin früher.
Ja, oder? Und ich ging da öfter zum Singen hin, weil ich irgendwas im Kopf hatte und das konnte ich nicht zu Ende bringen, ohne es auch mal laut zu singen.
Ich kann es mir gut vorstellen. Das war doch ein unglaublich schriller Ort, oder?
Ja, ja, aber ja. Ich habe gegen angesungen und das hat meiner Stimme nicht geschadet. Aber es gab dann auch Jahre, in denen ich meiner Familie gesagt habe, ich bin jetzt soweit, ein neues Album ist noch nicht ganz fertig, ich brauche jetzt mal eine Woche so für mich. Und dann bin ich in eine Ferienwohnung gefahren oder irgendwo mit unserem kleinen Wohnmobil unterwegs gewesen und habe dann tatsächlich diese kleine Ruhewelt gebraucht und möglichst wenig Ablenkung und möglichst wenig Fremdgeräusche.
Also so sind diese Lieder entstanden, die viele von uns ja gut kennen. Jetzt eine gemeine Frage nochmal an Sie, Herr Zukowski. Können Sie manche dieser Lieder eigentlich selbst nicht mehr hören?
Nein, so geht's mir nicht. Also bevor ein Lied veröffentlicht wird, habe ich es in der Regel ein paar hundert Mal gesungen, gehört, gemischt. Und ich hätte das Lied vorher schon in die Tonne getan, wenn es mir nicht immer wieder Freude gemacht hätte. Es gibt natürlich Lieder, die mich besonders bewegen. Sehr emotionale Lieder wie Wir sind gemeinsam unterwegs zum Beispiel oder Lieder, die ich zum Tod meiner Mutter geschrieben habe, wie Einen Schritt voraus. Das sind Lieder oder Ich schaff das schon. Die berühren mich immer noch ganz stark und andere sind einfach da, machen Spaß und sind ja auch immer noch durchaus einsetzbar für mich und für andere. Das heißt, man kann sie heute immer noch genauso singen wie vor 20, 30 Jahren. An einigen Liedern sind dann auch mal neuere Texte entstanden, sodass sie noch etwas aktualisiert werden konnten, wie zum Beispiel bei Wie schön, dass du geboren bist, die neue Strophe zu meinem 50. Geburtstag entstanden. Wieder ein Jahr älter, nimm es nicht so schwer. Ach, ich sing's einfach. Wieder ein Jahr älter, nimm es nicht so schwer, denn am Älterwerden änderst du nichts mehr. Zähle deine Jahre und denk stets daran, sie sind wie ein Schatz, den dir keiner nehmen kann. Also so sind Lieder oft mit mir gewachsen und älter geworden und reifer geworden.
Also ein schönes Bild von Ihrem eigenen Bezug zu dem, was Sie da schaffen, zu diesen Liedern, die uns ja alle seit Jahrzehnten jetzt umgeben. Wir hören jetzt auch nochmal Musik, auch ein Titel von Ihnen, Herr Zukowski, nämlich So wie du bist.
Ah, das ist schön, danke.
Was mögen Sie denn an dem Titel bis heute und wo würden Sie sagen, na, ich könnte da doch nochmal vielleicht Handfeder oder Ohr anlegen?
Ja, das Lied hat die Geschichte, die, glaube ich, viele Eltern kennen, dass man eigentlich manchmal seine Kinder gern anders hätte, als sie nun mal sind. Und in kritischer Selbsterkenntnis habe ich irgendwann dieses Lied geschrieben, um mich selber zu zügeln und zu sagen, komm, lass die Kinder sich so entwickeln, wie sie nun mal sind und du kannst nicht sie zu sehr lenken, leiten und formen wollen. Das Lied hat aber ganz neue Dimensionen bekommen, als ich angefangen habe, mit behinderten Menschen zu singen. Das habe ich sehr früh getan. Und heute bin ja Träger dieses Bobby-Preises der Lebenshilfe, ist immer wieder die Rückmeldung, dass das die Hymne der Menschen mit Behinderungen ist. Dass sie sagen, ja, so wie du bist, so und nicht anders sollst du sein, das ist mein Lied. Und neulich habe ich es auf der Reeperbahn gesungen, als nach Corona endlich wieder gesungen werden durfte. Und da kam das Lied mir plötzlich so vor, als würde ich es unter einem Regenbogen singen. So wie du bist, so und nicht anders sollst du sein.
Mag sein, dass Julia die Bessere im Schwimmen ist. Mag sein, dass Claudia viel schneller läuft als du. Mag sein, dass Annika die Hausaufgaben nie vergisst. Und bei Sabine ist um 8 Uhr abends Ruhe. Mag sein, dass ich zu oft von dir ein bisschen viel verlang und manchmal nicht die rechten Worte für dich find. Doch glaub mir dies, mein Kind. So wie du bist, so wie du bist, so und nicht anders sollst du sein. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.
SWR 2 Tandem, bei uns ist der Liedermacher Rolf Zukowski. Herr Zukowski, Sie haben Lieder gemacht wie Wie schön, dass du geboren bist oder eben wie So wie du bist. dieses Grundgefühl, angenommen zu werden im Leben, also seinen Platz zu haben, so ganz, ganz selbstverständlich, um das es ja auch in diesen Liedern geht, ist das etwas in Ihrem Leben, das Sie auch für sich ganz selbstverständlich haben oder mussten Sie sich das erst erkämpfen im Leben?
Nein, ich persönlich nicht, aber ich kenne genug Menschen, denen es sehr wichtig gewesen wäre, mehr Halt und Geborgenheit zu finden und Anerkennung. Und darum entstehen eben auch solche Lieder. Dazu gehört auch mein Vater, der in seiner Jugend mit dem großen Bruder immer wieder verglichen wurde und sich ihm unterlegen fühlte, darum auch mit 14 Jahren schon zur See gefahren ist, um aus dem Haus mal rauszukommen, in dem er immer wieder verglichen wurde. Und ich glaube, meine Lieder haben sehr oft auch das in sich, dass ich Kinder bestärken möchte in dem Glauben an sich selbst und an ihre Zukunft und damit aber indirekt natürlich auch alle um die Kinder herum. Und ich glaube, es funktioniert auch bei vielen Kindern wirklich über Musik. Sie singen ja auch Dinge in sich hinein. Ein Lied wie Ich schaff das schon ist ja so eine Art Affirmation, die man in sich hinein singt. Und ich glaube, darum kann Musik tatsächlich einiges leisten, aber ohne die Menschen, die das Ganze dann tragen und in die Lebenswirklichkeit umsetzen, bleiben es eben musikalische Träume. Und darum brauchen Kinder immer Erwachsene, die es wirklich gut mit ihnen meinen.
Kinderlieder spielen ja oft eine heile Welt wieder, zumindest am Ende. Und im echten Leben, da gibt es dagegen leider ja wirklich einschneidende und auch schlimme Erfahrungen, und zwar ohne gutes Ende.
Ja.
In Ihrem Fall hat sich zum Beispiel Ihr Vater von Beruf Seemann 1981 mit 63 Jahren das Leben genommen. Wenn wir darüber sprechen dürfen, in einem Interview haben Sie einmal gesagt, dass das der größte Einschnitt in Ihrem Leben war. Inwieweit, was hat das bei Ihnen bewirkt?
Das war vor allem diese katastrophale Situation, dass meine Mutter anrief und ich weiß heute noch nicht, wie ich zu ihr hingekommen bin. Sie wohnte ungefähr mit dem Auto 5 Minuten weg und ich bin dahin geflogen und dann war aber schon die Feuerwehr da und hat gesagt, das tun Sie sich mal lieber nicht an, sich das anzuschauen. Und diese Intensität des Verlustes und die Verzweiflung meiner Mutter, die sind natürlich schon ganz, ganz tief in mir geblieben. Aber wir haben uns davon, wie immer in solchen Situationen, nach und nach erholen können. Wir haben uns alle, wir unsere Geschwister, meine Mutter und ich, keine Vorwürfe gemacht, dass wir meinen Vater irgendwie vernachlässigt oder irgendwo hingetrieben haben, sondern er selber ist tatsächlich mit sich und seinem Leben gescheitert und wir haben ihm dann auch zugestanden, nicht mehr leben zu wollen. Und dadurch konnten wir auch für uns weiterleben, ohne nun ständig mit Vorwürfen im Herzen herumzulaufen.
Wichtig in solchen Momenten ist ja auch, dass man das irgendwie einordnen kann. Also, dass man dem vielleicht im besten Falle Sinn verleihen kann. Konnten Sie aus dem Selbstmord Ihres Vaters etwas lernen, was Sie vielleicht auch weitergeben möchten, konnten an Ihre Kinder zum Beispiel?
Also an sich selbst und an dem Leben nicht zu verzweifeln, das ist natürlich dadurch für mich schon eine ganz wichtige Grundbotschaft in meiner Arbeit und auch generell in meinem Leben geworden. Ich kann aber trotzdem individuellen Lebensschicksalen oft nicht ersparen, dass sie nun mal stattfinden. Ich kann nur versuchen, durch meine Arbeit, das sind ja nicht nur die Lieder, das sind auch die Widmungen, mit denen ich mich zum Beispiel in vielen Hilfswerken einbringe, in Hospizen, dass ich sage, ich möchte auch durch meine Gegenwart euch von Zeit zu Zeit helfen, daran zu glauben, dass es gut werden kann und den Rest müsst ihr dann leider hier mit eurem Umfeld selber leisten. Aber ich glaube, da werden Sie in meinen Liedern viele Spuren finden.
Sie haben gerade auch erwähnt, dass in Ihrer Familie da ein großer Zusammenhalt war in so einer schlimmen Phase. Ist das etwas, was für Sie da ganz selbstverständlich war in Ihrer Familie oder haben Sie da auch drum gerungen und es auf einem bestimmten Weg dann erreicht?
Nein, es schien uns selbstverständlich. Und als meine Mutter gestorben ist, da sagte sie als Letztes zu mir, ich war bei ihr kurz vor ihrem Tod und ihr müsst immer gut zusammenhalten. Und das haben wir tatsächlich geschafft und ihre Liebe steht immer noch in unserer Mitte. In dem Sinne war für uns das nicht schwer. Es war das, wie es sein soll und so geht es zum Glück auch immer noch weiter.
Jetzt sind Sie ein Musiker, der viel für Kinder schreibt. Diese richtig schlimmen Erfahrungen im Leben, die uns ja alle treffen können, haben die denn eigentlich auch ihren Platz in Kinderliedern? Oder sollte man umgekehrt sagen, genau diese Dinge müssen den Kindern erspart bleiben?
Es ist nicht ganz leicht, da man ja immer dann alle Kinder erreicht. Man kann ja selten ein Lied in die Welt setzen, nur für ein ganz bestimmtes Kind. Dann könnte man manches sagen und manches in einem Lied vielleicht auch zu Wort bringen. Aber ich muss ja immer die Verantwortung auch spüren für alle Kinder, die vielleicht mit diesem Problem nie beschäftigt sein werden oder von dem Problem nie betroffen sein werden. Ich habe zum Beispiel ein Lied über Missbrauch geschrieben, das ich einfach nicht veröffentlichen kann, weil ich genau weiß, es wird ganz viele Kinder geben, die durch das Lied zum ersten Mal überhaupt das Thema Missbrauch wahrnehmen. Wenn es in ihrer eigenen Umgebung geschieht, mit ihren eigenen Eltern, dann kann man es vielleicht aufarbeiten, drüber sprechen, und mit so einem Lied übernimmt man einfach eine Verantwortung. Aber es gibt schon eine ganze Reihe von Liedern von mir, in denen sehr ernste Situationen besungen werden. Die werden nur leider in den Medien sehr selten wahrgenommen. Da werden doch in der Regel eher die fröhlichen, schönen Lieder gespielt. Aber zum Beispiel das Lied »Mein neuer Bruder«, das ist für ein Kind in dem Erich-Kästner Kinderdorf in Oberschwarzach geschrieben worden. Und da gibt es oft solche Kinder, die aus schwerst vernachlässigten Lebensverhältnissen in so ein Kinderdorf kommen und dort als quasi Kinder neu aufgenommen werden, eine neue Familie bekommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von Liedern, die ich geschrieben habe. Und dieses Lied »Mein neuer Bruder« ist vielleicht aber das beste Beispiel dafür, dass da durchaus auch große Missstände in Kinderleben im Hintergrund des Liedes sind, die viele Erwachsene ahnen und Kinder vielleicht gut verkraften können, weil es nicht so ganz hart ausgedrückt ist.
Gehen wir nochmal weg von der Musik. Sie selbst als Vater, als Großvater, als Mensch, wo haben Sie das Gefühl, dass Sie das an Ihre Kinder, Enkel und überhaupt an andere Kinder weitergeben wollen? Also so als eine Art Erfahrungsdestillat aus Ihrem eigenen Leben.
Also wir sind ja sehr früh Eltern geworden, meine Frau und ich. Ich war 24, sie 21, und wir sind eigentlich ohne all diese pädagogischen Leitlinien und Hilfslinien in die Elternschaft reingekommen und haben gelebt, wie wir es für richtig halten, haben uns mit den Eltern, den Großeltern ausgetauscht, manches anders gemacht, vieles aber auch ähnlich wie sie. Und ich finde diesen ganz natürlichen Zugang zur Elternschaft auch sehr, sehr wichtig. Man kann sich heute ganz schlau machen und kann viel Rat einholen. Man kann aber auch einfach das Leben so auf sich zukommen lassen. Und ich glaube, das ist für uns weitgehend besser gewesen, als sich zu oft zu verunsichern mit ach so klugen pädagogischen Ratschlägen in irgendwelchen Zeitschriften oder heute in Podcasts und so weiter.
Wir hören jetzt nochmal Musik, und zwar einen Titel von Álvaro Soler, nämlich El Camino.
Siempre ha estado allí el hermano del destino. Solo me sentí a mi lado el camino. He cambiado el rumbo sin sentido. En aquel momento no entendí. Yo pensé que me había perdido. Al tratar de buscarlo yo vi.
Das war der Titel El Camino von Álvaro Soler. Herr Zukowski, Sie haben, als der Titel losging, und Sie wussten ja nicht, dass wir den Titel spielen, ganz kurz interessant gesagt.
Ja, es ist ein Song, den wahrscheinlich mein Sohn mitgeschrieben hat. Ich vermute das, weil er mit Álvaro eigentlich fast alles gemeinsam schreibt, Alexander Zukowski. Und ich kannte den Song bisher nicht. Ich finde aber, er ist ein ganz, ganz schön entspannter Song. Er ist ja eigentlich eher so der Party-Spaßmacher auf Spanisch. Aber er kann eben auch sehr emotional werden. Und er hat ja auch in Sing meinen Song, glaube ich, ganz, ganz schön Deutsch gesungen. Inzwischen kann er das auch. Das ist schon eine tolle Entwicklung.
Also Ihr Sohn Alexander, der ist tatsächlich auch im Musikgeschäft gelandet, hat Songs geschrieben für Künstler wie Udo Lindenberg oder Helene Fischer. Sind Sie da einfach stolz als Vater, oder sind Sie jemand, der sich einmischt, der dann sagt, naja, aber so könnte man es ja vielleicht doch besser machen?
Nein, einmischen ist, glaube ich, überhaupt nicht der richtige Weg. Der weiß, was er will, der weiß, was er kann, aber er zieht oft mich zu Rate. Übrigens, das Wort Stolz ist eines, mit dem ich ganz wenig anfangen kann. Es schwingt immer ein bisschen Hochmut in dem Wort. Ich bin dankbar, ich bin glücklich. Stolz ist irgendwie ein Wort, das mir fremd ist. Es ist übrigens, glaube ich, auch eine der 7 Todsünden in der Bibel. Aber mein Sohn hat ja mich zum Beispiel, als er für Conchita Wurst den Eurovision Songbeitrag mitproduziert hat oder geschrieben hat, gefragt, soll ich das machen? Das ist ja eine quere Person, so das Wort war damals vielleicht gar nicht so üblich, aber ich sagte, weißt du, es ist ein ganz starker Song und in dem ist so viel drin, das weit über diese Persönlichkeit von Conchita Wurst hinausgeht, sich wieder aufrichten, wenn es einem ganz, ganz schlecht geht, da darfst du nicht irgendwie zögern. Ein starker Song muss in die Welt hinaus, und es war ja kein Fehler, sie haben immerhin den Eurovision Song Contest damit gewonnen, und solche Fragen stellt er mir schon ab und zu, aber eigentlich braucht er mich wirklich als Ratgeber nicht mehr. Wir freuen uns über alles, was er macht. Denn das meiste ist wirklich handwerklich und auch philosophisch wirklich stark, was daraus kommt.
Also ich wollte Ihnen natürlich nicht unterstellt haben, einer der 7 Todsünden begangen zu haben mit dem Stolz auf Ihren Sohn.
Nein, wissen Sie, über das Wort wird ja ganz oft diskutiert. Aber ich habe tatsächlich nach wie vor Schwierigkeiten, mich für irgendwas stolz zu fühlen, was das Wort nicht wirklich trägt. Es mag aber Situationen geben, wenn jemand die Paralympics gewinnt im Rollstuhl. Kein Mensch hätte je gedacht, dass jemand sowas tun kann. Dann muss diese Person auch stolz sein dürfen. Gar keine Frage.
Ich frage Sie jetzt mal nicht nach Stolz, sondern nach Zufriedenheit. Wie ist es denn mit den Liedern, die Sie für andere schreiben? Sie machen es ja wie Ihr Sohn Alexander. Sie haben zum Beispiel für Juliane Werding oder Peter Maffay Lieder geschrieben. Was ist denn für Sie das Besondere an dieser Arbeit?
Ich habe zuerst ja vor allem für Peter, Sue und Marc aus der Schweiz geschrieben. Die werden im Südwesten ja vielen Menschen auch vertraut sein. Und es war mir immer eine Freude, wenn die gesagt haben, das liegt so gut im Mund, was du uns schreibst. Das kann man so gut singen. Denn die deutsche Sprache gut singbar zu machen, das war in den 70er Jahren überhaupt noch nicht selbstverständlich. Heute ist es eigentlich so, dass das gar keiner mehr hinterfragt. Und Botschaften zu finden, die die Sängerinnen, die Sänger, die Gruppen dann auch wirklich authentisch rüberbringen können, das ist manchmal nicht ganz einfach. Dazu muss man vorher gut im Gespräch sein. Und ich glaube, da ist mir das eine oder andere ganz gut gelungen. Es gibt einen Song, den ich für Peter Maffay geschrieben habe, von The Rose, gibt es War ein Land, ein ganz intensives politisches Lied. Und das hat Peter auch mit ganz besonders großer Freude von mir entgegengenommen. Und viele kennen es nicht. Man sollte es sich, glaube ich, mal wieder anhören. Das passt auch gut in unsere Zeit.
SWR 2 Tandem, heute mit Rolf Zukowski. Er hat an die 800 Kinderlieder geschrieben und jede Menge Preise gewonnen, zum Beispiel das Verdienstkreuz am Bande oder den Musikpreis Echo für sein Lebenswerk. Herr Zukowski, Sie haben die Corona-Zeit auch genutzt für viele, viele verschiedene Dinge. Unter anderem haben Sie Ihre Autobiografie geschrieben, die im nächsten Mai erscheinen wird. Sie haben natürlich sicher noch viel vor, aber trotzdem einfach mal als Zwischenbilanz. Wo sind Sie denn besonders zufrieden, wenn Sie zurückblicken? Und wo sagen Sie, also wenn ich das damals schon gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich das ein klein wenig anders gemacht.
Also besonders dankbar, zufrieden vielleicht auch bin ich, dass unsere Familie das alles gut durchstanden hat. Denn mit Erfolg in der Öffentlichkeit zu stehen, nach Hause zu kommen, in den normalen Lebenshaushalt zurück, das hält ja manche Ehe auch nicht aus. Und meine Frau ist so wunderbar, dass sie mit mir nach wie vor durchs Leben geht. Und das ist eigentlich der größte Schatz in unserem Leben, dass unsere Familie an der Öffentlichkeit, auch an den Herausforderungen des Erfolges in keiner Weise irgendwie kaputt gegangen ist. Und da gibt es genug andere Beispiele dafür. Mit den Liedern, glaube ich, habe ich einen ganz guten Schatz, der vielleicht über mein eigenes Leben hinausgeht. Und Peter von der Gruppe Peter, Sue und Marc hat mir in den 70er Jahren mal gesagt, Rolf, du schreibst irgendwie immer für die Ewigkeit. Ich denke mehr an morgen. Nur denke ich nicht wirklich immer an die Ewigkeit. Aber dass einige Lieder offensichtlich noch ein, zwei Generationen weiter erklingen werden und gesungen werden, das finde ich ganz wichtig. Das macht mich schon auch ein bisschen zufrieden, denn das war dann auch das, was ich bei der Arbeit mir gewünscht habe.
Sie haben eben Ihre Ehe angesprochen. Sie sind seit über 50 Jahren verheiratet. Als Sie sich kennengelernt haben, Sie und Ihre Frau, da waren Sie beide noch sehr jung. Ihre Frau war 15, Sie selbst waren 18. Heute sind Sie beide über 70, also eine ganze Lebensspanne und jetzt auch ein Alter, in dem man vielleicht ja auch manchmal körperlich mehr als nur Wehwehchen hat. Lernt man sich denn da nochmal anders kennen als Partner auch jetzt? Wenn man sich nochmal ganz anders braucht?
Nicht ruckartig. Es gibt kleine Entwicklungsschübe, wenn man sagt, so, das geht jetzt einfach nicht mehr so, wie ich es immer mal konnte, in allen möglichen Lebensbereichen. Aber wenn man so vertraut ist miteinander, dann beobachtet man diesen kleinen Wandel im Grunde auch schon so in Mikroschritten. Das kann ins Körperliche gehen, das kann auch ins Sprachliche gehen, Vergesslichkeiten, Gewohnheiten, die man schlecht wieder ablegen kann, obwohl sie nicht so richtig gesund sind. Also wir kommen schon ganz gut miteinander klar und ich glaube, das wird auch noch über die nächsten Jahrzehnte gut gehen, wenn wir gesund bleiben. Und das ist im Moment ja das ganz große Thema.
Jetzt liegt natürlich noch die Frage nach dem Geheimnis einer solchen Ehe über 50 Jahre nahe. Loki Schmidt hat darauf ja bekanntlicherweise mal gesagt, getrennte Betten. Was war denn Ihr Geheimnis oder ist Ihr Geheimnis?
Also bestimmt nicht getrennte Betten. Das ist immer noch sehr, sehr schön, gemeinsam einzuschlafen, auch wenn das Einschlafen manchmal nicht so gut gelingt und auch gemeinsam aufzuwachen. Ich glaube, unser Geheimnis ist tatsächlich, dass wir uns so jung gefunden haben. Und das ist auch im Freundeskreis so. Wir haben 5, 6 Ehepaare um uns herum. Jetzt sind es nur noch 5. Ein Paar hat sich dann irgendwann doch mal getrennt. Und alle sind so jung zusammengekommen und haben sich langsam aneinander erwachsen werden sehen. Und ich glaube, das war für uns auf jeden Fall richtig. Damit will ich nicht sagen, dass sie sich spät finden oder nach der 2., 3. Ehe sagen, bei der 4. ist es jetzt endlich gut geworden. da will ich niemandem irgendwie sagen, du machst es richtig oder falsch. Nur für uns war dieses sich jung finden, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Ich sehe ja auch immer noch das Mädchen in meiner Frau. Ich habe sie ja mit 15, 16 Jahren kennengelernt und sie ist immer noch auch dieses Mädchen. Sie ist auch eine reife Frau, eine erwachsene Frau. Und ich finde, diese Gesichter, die sie hat und die dann doch alles eine Frau ist, das kann man lieben und das geht auch nicht vorbei.
Da Sie jetzt das Erwachsenwerden ansprechen, Sie haben einen Song für Peter Maffay geschrieben, den Titel Ich wollte nie erwachsen sein. Mhm. Kennen Sie das auch von sich selbst? Also diesen inneren Wunsch? Nee, irgendwie nicht. Ich möchte auch ein bisschen unvernünftig bleiben.
Ja, der Song ist ja die 200-jährige Schildkröte Nessaja. Die singt es ja als Weisheit, ne? Dass man das Kind in sich bewahren muss. Und ich glaube, das möchte ich unbedingt. Dafür habe ich auch noch andere Vorbilder, wie zum Beispiel Peter Ustinov. Ein ganz großes Vorbild für mich. Ein weiser alter Mann, eigentlich aber auch ein weises altes Kind. Und ich glaube, als Kind möchte man unbedingt erwachsen werden, groß werden, ernst genommen werden. Das wollte ich auch. Also da denkt man nicht, ich möchte Kind bleiben. Aber so über die Jahre merken, Mensch, diese Kindlichkeit, die ist doch wirklich wertvoll. Sich verzaubern lassen, überraschend sein für andere und für sich selber. Ich hoffe, dass ich das wirklich noch lange kann und spüre aber im Moment auch noch keine große Änderung in dieser Grundhaltung zum Leben.
Rolf Zukowski, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön und frohe Weihnachten allen, die uns zuhören.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Moritz Schelius ausgewählt. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. In der Technik Yushi Sun. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend. Hier geht es gleich weiter mit Lesenswert der Buchkritik.
Lean on me when you need to. I will be there wherever you go. Talk to me when you're down. I will be there whenever you...